Der Kontext entscheidet, warum Gesundheitsregeln selten schwarz-weiß sind. Warum viele Gesundheitsclaims einen wahren Kern haben und trotzdem falsch werden, wenn Dosis, Timing, Alter und Ziel fehlen. Du schaust dir auf YouTube ein Video über Schlaf an. Der Experte sagt, iss abends keine Kohlenhydrate, sonst bringst du deinen Blutzucker durcheinander und schläfst unruhig. Eine halbe Stunde später zeigt dir TikTok den nächsten Ausschnitt. Diesmal heißt es, Reis oder Kartoffeln am Abend können das Einschlafen sogar erleichtern. Beide Beiträge klingen plausibel, beide berufen sich auf Studien. Am nächsten Tag dasselbe Muster. Melatonin wird erst als Schlaf- und Longevity-Helfer gefeiert. Kurz darauf liest du eine Meldung über mögliche Risiken bei längerer Einnahme. Dann folgt die nächste Schlagzeile. Protein sei so schädlich wie Rauchen. Gleichzeitig warnen Altersmediziner davor, im höheren Alter zu wenig Protein zu essen und Muskelmasse zu verlieren. Was stimmt jetzt? Das Problem ist nicht, dass jede dieser Aussagen erfunden wäre. Das Problem ist, dass aus einem begrenzten Befund eine allgemeine Regel wird. Ohne Dosis, ohne Timing, ohne Zielgruppe, ohne Ausgangszustand. Die bessere Frage lautet deshalb nicht nur, stimmt das? Sondern für wen, wann und unter welchen Bedingungen stimmt es? Viele Gesundheitsregeln scheitern selten daran, dass sie komplett falsch sind. Sie scheitern daran, dass sie ohne ihre Bedingungen weitergegeben werden. Warum wir Regeln lieben, die keinen Kontext brauchen. Das Gehirn mag klare Regeln. Sie sparen Energie. Keine Kohlenhydrate am Abend ist leicht zu speichern. Die Wirkung hängt von Menge, Timing, Mahlzeitenstruktur, Stoffwechsel, Schlafproblem und dem Rest des Abends ab, ist ehrlicher, aber viel anstrengender. Social Media und Podcasts verstärken dieses Muster. Eindeutigkeit klingt stark, Differenzierung klingt oft vorsichtig. Nur ist Vorsicht in der Gesundheit nicht automatisch Schwäche. Manchmal ist sie Präzision. Kommt darauf an, ist dann wertlos, wenn danach nichts kommt. Es wird nützlich, wenn klar wird, worauf es ankommt. Der Körper fragt nicht nur nach dem Stoff. Er fragt nach Dosis, nach Timing, nach Form, nach Dauer, nach Ziel, nach Alter, nach Ausgangszustand. Der Körper ist kein Lichtschalter. Er ist ein Mischpult. Derselbe Regler kann helfen, stören oder völlig irrelevant sein, je nachdem, wie die anderen Regler stehen. Eine Gesundheitsregel ohne Kontext ist wie ein Navi ohne Startpunkt. Die Wegbeschreibung kann korrekt sein. Ob sie zu dir passt, hängt davon ab, wo du anfängst. Schauen wir uns das an drei Beispielen an. Erstes Beispiel. Kohlenhydrate am Abend. Kohlenhydrate am Abend sind ein gutes Beispiel, weil fast jeder die Erfahrung kennt. Manchmal macht ein Abendessen ruhig. Manchmal liegt es schwer im Magen. Manchmal schläft man schnell ein und wacht trotzdem unruhig auf. Was für eine kohlenhydratbetonte Abendmahlzeit spricht. Der häufig genannte Mechanismus ist nicht erfunden. Aber er wird oft zu glatt erzählt. Nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit steigt Insulin. Dadurch können bestimmte konkurrierende Aminosäuren stärker in die Muskulatur aufgenommen werden. Im Verhältnis kann dann mehr Tryptophan für das Gehirn verfügbar sein. Aus Tryptophan kann Serotonin entstehen. Und Serotonin hängt wiederum mit Melatonin zusammen. Das ist die biologische Idee hinter dem Satz, Kohlenhydrate am Abend können beim Einschlafen helfen. Es gibt dazu auch Humanstudien. Eine kleine Studie zeigte, dass eine hochglykämische Mahlzeit etwa 4 Stunden vor dem Schlaf die Einschlaflatenz bei jungen, gesunden Männern verkürzen konnte. Das ist interessant. Aber es ist kein Beweis dafür, dass jede späte Portion Pasta jeden Schlaf verbessert. Die Einschränkungen gehören zum Befund. Kleine Stichprobe. Gesunde Männer. Kontrolliertes Umfeld. Kein Alltagsabend mit Stress, Wein, Bildschirmlicht und übervollem Teller. Was gegen späte oder große Abendmahlzeiten spricht. Abends reagiert der Stoffwechsel anders als morgens. Glukosetoleranz und Insulinsensitivität folgen einem Tagesrhythmus. Eine große Mahlzeit kurz vor dem Schlaf kann nächtliche Glukosewerte, Verdauungsarbeit, Reflux und Körpertemperatur beeinflussen. Außerdem ist Einschlafen nicht dasselbe wie Schlafqualität. Das ist der entscheidende Punkt. Etwas kann dich schneller schläfrig machen und trotzdem die Nacht unruhiger machen. Das ist kein Widerspruch. Es sind zwei verschiedene Ziele. Der Unterschied liegt im Kontext. 4 Stunden vor dem Schlaf sind nicht 20 Minuten vor dem Schlaf. Eine moderate Portion Reis ist nicht dieselbe Situation wie eine große Pastaschüssel. Ein aktiver Mensch nach Training ist nicht derselbe Kontext wie ein gestresster Mensch mit wenig Bewegung und Insulinresistenz. Eine Mahlzeit ohne Alkohol ist nicht dieselbe Mahlzeit wie ein spätes Abendessen mit Wein, Serie und Schlafmangel. Die saubere Einordnung lautet deshalb: Carbs am Abend können beim Einschlafen helfen, wenn Timing, Menge und Qualität passen. Dieselben Carbs können den Schlaf stören, wenn sie zu spät, zu schwer, zu zuckerreich oder in ein ohnehin dysreguliertes Abendsystem hineinkommen. Nicht der Nährstoff entscheidet allein. Der Kontext entscheidet. Zweites Beispiel: Melatonin. Kaum ein Thema zeigt so deutlich, wie derselbe Forschungsstand in zwei entgegengesetzte Geschichten kitten kann. Auf der einen Seite steht Melatonin als natürlicher Schlafhelfer und möglicher Longevity-Baustein. Auf der anderen Seite stehen Warnungen vor unkritischer Langzeiteinnahme und neue Beobachtungsdaten, die Fragen zur Herzgesundheit aufwerfen. Mit gut oder schlecht lässt sich das nicht sinnvoll auflösen. Zuerst muss man trennen, was Melatonin biologisch ist, bei welchen Schlafproblemen es untersucht wurde, wie lange es eingenommen wird und wie zuverlässig das konkrete Produkt dosiert ist. Was Melatonin ist und was es nicht ist. Melatonin ist ein Hormon. Es signalisiert Dunkelheit und gehört zum zirkadianen System des Körpers. Es ist kein klassisches Schlafmittel im Sinne eines sedierenden Medikaments. Genauer gesagt, Melatonin ist ein Chronobiotikum. Es hilft beim Timing des Schlaf-Wach-Rhythmus als bei jeder Form von schlechtem Schlaf. Das klingt wie ein Detail. Es ist aber der Kern. Jetlag ist ein Rhythmusproblem. Eine chronische Insomnie kann ganz andere Ursachen haben. Stress. Verhalten. Medikamente. Atemstörungen. Schmerzen. Psychische Belastung. Wenn man all das mit einem einzigen Supplement überdecken will, verwechselt man das Signal mit der Ursache. Wo die Evidenz besser ist. Melatonin ist besser belegt bei Jetlag und bei bestimmten zirkadianen Schlaffachstörungen. Also dort, wo das Problem tatsächlich mit dem Timing des inneren Rhythmus zusammenhängt. Für solche Phasenprobleme kann Melatonin ein sinnvolles Werkzeug sein, wenn Timing und Dosis passen. Auch der europäische Health Claim ist enger, als Werbung oft klingt. Er bezieht sich auf 1 Milligramm Melatonin nahe der Schlafenszeit zur Verkürzung der Einschlafzeit. Das ist kein Beweis dafür, dass Melatonin jedes Schlafproblem löst. Wo die Evidenz schwächer ist. Bei chronischer Insomnie im Erwachsenenalter ist die Evidenz zurückhaltender. Die Leitlinie der American Academy of Sleep Medicine zur pharmakologischen Behandlung chronischer Insomnie empfiehlt Melatonin nicht als routinemäßige Lösung für Erwachsene. Das bedeutet nicht, dass es nie hilft. Es bedeutet, die Daten tragen nicht die einfache Aussage, Melatonin ist die Schlaflösung für alle. Ähnlich ist es bei Longevity und Anti-Aging. Melatonin ist mechanistisch interessant. Es hat Rollen in zirkadianer Regulation, oxidativem Stress und Zellbiologie. Aber ein plausibler Mechanismus ist kein Nachweis, dass tägliche Einnahme beim Menschen das Leben verlängert. Mechanistisch spannend ist nicht dasselbe wie klinisch bewiesen. Die aktuelle Sicherheitsdebatte. Die Meldung der American Heart Association aus dem Jahr 2025 zu langfristiger Melatoninnutzung ist wichtig. Sie berichtete über eine Assoziation zwischen längerer Melatonineinnahme und höherem Risiko für Herzinsuffizienz, Hospitalisierung und Mortalität. Aber diese Daten müssen sauber eingeordnet werden. Es handelte sich um einen Konferenz-Abstract und eine vorläufige Beobachtungsanalyse. Die Ergebnisse waren zum Zeitpunkt der Meldung nicht als peer-reviewtes Vollpaper veröffentlicht. Das heißt, die Daten sind ein Warnsignal, kein Urteil. Sie zeigen eine Assoziation. Sie beweisen nicht, dass Melatonin Herzinsuffizienz verursacht. Der wichtigste Denkfehler heißt hier, Ursache und Anlass verwechseln. Menschen nehmen Melatonin oft, weil sie schlecht schlafen. Chronisch schlechter Schlaf kann selbst mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein. Aus Beobachtungsdaten lässt sich deshalb nicht sauber trennen, ob Melatonin, die Schlafstörung oder andere Faktoren die Assoziation erklären. Die richtige Haltung ist also nicht Panik und auch nicht Entwarnung. Die richtige Haltung ist vorsichtig einordnen. Frei verkäuflich heißt nicht automatisch berechenbar. Melatonin ist in Deutschland längst kein Nischenprodukt mehr. Sprays, Kapseln und Schlafgummis sind leicht erhältlich. Diese Alltagsnähe kann den Eindruck erzeugen, es handle sich um eine harmlose Einschlafhilfe, bei der auf jeder Packung ungefähr dasselbe steckt. Genau hier wird die Produktqualität relevant. In einer kanadischen Analyse von 30 kommerziellen Melatonin-Produkten lag der gemessene Gehalt zwischen 83% unter und 478% über der angegebenen Menge. 8 der 30 Produkte, also 26%, enthielten zusätzlich nicht deklariertes Serotonin. Das beweist nicht, dass jedes heutige Produkt falsch dosiert ist. Es zeigt aber, warum eine Etikettenangabe bei einem Nahrungsergänzungsmittel nicht automatisch dieselbe Verlässlichkeit bietet wie ein standardisiertes Arzneimittel. Wer glaubt, 1 Milligramm einzunehmen, kann ohne verlässliche Qualitätskontrolle deutlich weniger oder deutlich mehr erhalten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät deshalb davon ab, melatoninhaltige Nahrungsergänzungsmittel unkritisch und über längere Zeit einzunehmen. Die saubere Einordnung lautet: Melatonin ist biologisch interessant und in bestimmten Situationen nützlich. Das macht es aber nicht automatisch zu einem harmlosen Dauersupplement für alle. Wer es kurzfristig und gezielt einsetzt, handelt anders als jemand, der täglich Schlafgummis aus ungeprüfter Quelle konsumiert. Und wichtig: Wer anhaltende Schlafprobleme hat, sollte ärztlichen Rat suchen, der auch die Ursache des Problems einbezieht. Drittes Beispiel: Protein wie Rauchen. Das Proteinbeispiel ist besonders lehrreich. Denn hier haben eine wissenschaftliche Studie, eine Presseformulierung und Social Media daraus 3 verschiedene Dinge gemacht. Die Grundlage ist die Studie von Levine und Kollegen aus dem Jahr 2014. Analysiert wurden Daten aus NHANES3 mit Erwachsenen ab 50 Jahren, verbunden mit einem langen Mortalitäts-Follow-up. Die Ernährung wurde über einen 24-Stunden-Recall erfasst. Das ist Beobachtungsforschung. Kein Experiment, das Ursache und Wirkung sauber beweist. Die bekannte Formel "Protein ist wie Rauchen" ist keine nüchterne Kernaussage des Papers. Sie stammt aus der Pressekommunikation und wurde medial zugespitzt. Genau hier entsteht der Kontextverlust. Rauchen ist kausal, dosisabhängig und über Jahrzehnte breit als Risikofaktor belegt. Protein ist ein essentieller Nährstoff. Eine Beobachtungsstudie zur Proteinaufnahme ist nicht dieselbe Evidenzkategorie wie die Tabakforschung. Was zeigte die Studie tatsächlich? In der Studie war eine hohe Proteinzufuhr bei 50- bis 65-Jährigen mit höherer Krebs- und Gesamtmortalität assoziiert, besonders wenn das Protein überwiegend aus tierischen Quellen stammte. Bei Menschen über 65 sah das Muster anders aus. Dort war höhere Proteinzufuhr nicht dasselbe Signal und wurde in Teilen sogar mit niedrigeren Risiken assoziiert. Genau deshalb ist Alter der zentrale Regler. Wer aus der Studie nur Protein schlecht macht, entfernt den wichtigsten Teil des Befundes. Warum Alter der entscheidende Regler ist. In der Lebensmitte kann man über dauerhaft hohe Wachstumssignale diskutieren. Vor allem, wenn viel tierisches Protein, wenig Bewegung, ein energiereiches Ernährungsmuster und ungünstige Stoffwechselgesundheit zusammenkommen. Im höheren Alter verschiebt sich die Frage. Dann geht es nicht nur um Wachstumssignale. Dann geht es auch um Muskelerhalt, Kraft, Sturzrisiko, Selbstständigkeit und Reserve. Wer mit 70 Muskel verliert, verliert nicht nur Optik. Er verliert Funktion. Ausreichend Protein ist in diesem Kontext kein Biohacker extra. Es ist Teil von Funktionserhalt. Drei Menschen, drei Antworten. Eine 35-jährige Person, wenig aktiv, übergewichtig und sehr fleischlastig ernährt, löst ihr Grundproblem nicht dadurch, dass sie einfach noch mehr Protein aus denselben Quellen isst. Hier zählen Gesamtmuster, Bewegung, Pflanzenanteil und Energiehaushalt. Eine 40-jährige Person mit Krafttraining und Diätphase ist ein anderer Kontext. Hier kann höhere Proteinzufuhr sinnvoll sein, um Sättigung und Muskelerhalt zu unterstützen. Eine 70-jährige Person mit beginnendem Muskelverlust ist wieder ein anderer Kontext. Hier ist ausreichend Protein keine Spielerei. Es unterstützt Funktion, Kraft und Reserve im Alltag. Die saubere Einordnung lautet: Protein ist nicht das neue Rauchen. Aber Protein ist auch kein magischer Freifahrtschein. Menge, Quelle, Alter, Trainingsstatus, Stoffwechselgesundheit und Ziel entscheiden. Zwei kurze Lupen: Alkohol und Koffein. Alkohol und Koffein sind keine weiteren Hauptbeispiele. Sie sind kurze Lupen. Sie zeigen, dass derselbe Denkfehler überall auftaucht. Alkohol als Schlafhilfe. Alkohol kann sedieren. Das Einschlafen kann leichter fallen. Genau daraus entsteht die falsche Alltagsschlussfolgerung. Dann hilft Alkohol beim Schlafen. Die sauberere Aussage ist: Alkohol kann das Einschlafen erleichtern und gleichzeitig Schlafarchitektur, REM-Schlaf, Atmung, Herzfrequenzvariabilität und Erholung stören. Einschlafen ist nicht dasselbe wie Schlafen. Koffein und Schlafqualität. Kaffee kann in Beobachtungsdaten mit günstigen Gesundheitsmustern verbunden sein. Gleichzeitig kann Koffein, abhängig von Zeitpunkt, Dosis und individueller Reaktion, den Schlaf stören. Ein Kaffee am Morgen ist nicht derselbe Kontext wie ein Espresso um 21 Uhr. Eine schnelle Koffeinverarbeitung ist nicht dasselbe wie eine langsame. Deshalb ist kein Kaffee nach 14 Uhr keine Naturregel für alle. Es ist eine grobe Leitplanke für Menschen, die ihren Schlaf schützen wollen. Der MNF-Kontextfilter. Im vorherigen Beitrag, eine Studie ist kein Urteil, sie ist ein Messpunkt, ging es darum, wie belastbar eine Studie überhaupt ist. Der dort vorgestellte MNF-Studien-TÜV prüft die Qualität der Daten. Hier kommt die zweite Ebene hinzu. Selbst ein sauberer Befund ist noch keine persönliche Empfehlung. Der Kontextfilter fragt deshalb nicht nur, ob ein Claim gut belegt ist. Er fragt, ob er zu deinem Alter, deinem Ziel, deiner Dosis und deinem Ausgangszustand passt. Du musst nicht jede Studie lesen, aber du brauchst genug Filter, damit nicht jede starke Aussage sofort dein Verhalten steuert. Bevor du dein Verhalten wegen eines Clips, Podcasts oder Supplements änderst, stell diese 12 Fragen. Erstens, für wen gilt das? Wurden gesunde Erwachsene untersucht? Ältere? Kranke? Sportler? Mäuse? Zellkulturen? Ein Befund aus einer Gruppe gilt nicht automatisch für alle anderen. Zweitens, welche Dosis? Welche Menge wurde getestet oder empfohlen? Die Dosis entscheidet oft stärker als der Stoff selbst. Drittens, welches Timing? Wann fand die Intervention statt? Morgens ist nicht abends. 4 Stunden vor dem Schlaf ist nicht 20 Minuten vor dem Schlaf. Viertens, welche Form? Lebensmittel, Extrakt, Arznei und Supplement sind nicht gleichwertig. Die Form verändert Wirkung, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Fünftens, wie lange? Kurzfristige Nutzung ist nicht dasselbe wie tägliche Langzeiteinnahme. Viele Claims sind nur für einen kurzen Horizont belastbar. Sechstens, welches Ziel? Einschlafen, Muskelaufbau, Erholung oder Longevity sind verschiedene Ziele. Derselbe Stoff kann für das eine sinnvoll und für das andere irrelevant sein. Siebtens, welche Datenart? Geht es um einen Mechanismus, eine Tierstudie, Beobachtungsdaten, eine randomisierte Studie oder eine Leitlinie? Nicht jede Datenart hat dasselbe Gewicht. Achtens, was ist mein Ausgangszustand? Alter, Nierenfunktion, Insulinresistenz, Trainingsstand, Schlafproblemtyp und Medikamente verschieben die Antwort auf einen Claim. Neuntens, was ist der mögliche Schaden? Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, falsches Sicherheitsgefühl und Opportunitätskosten gehören immer mitgedacht. Zehntens, gibt es eine robuste Basismaßnahme? Oft sind Schlafrhythmus, Bewegung, Licht, ausreichendes Protein oder weniger Alkohol stabiler als jede Spezialregel. Elftens, muss ich wirklich etwas ändern? Manchmal läuft das Fundament schon gut. Dann ist nicht Optimierung, sondern Bestätigung die richtige Antwort. Zwölftens, was wäre die kleinste, sichere Version? Nicht sofort Maximum. Erst die kleinste, sichere Version prüfen. Plan B ist kein Rückschritt. Plan B ist ein sauberer Einstieg. Wenn du keine Zeit für den ganzen Kontextfilter hast, reichen 3 Fragen. Erstens, Mensch, Maus oder Mechanismus? Je weiter der Beleg vom echten Menschen entfernt ist, desto vorsichtiger muss die Alltagsübersetzung sein. Zweitens, kurzfristiger Marker oder echter Alltagsnutzen? Ein bewegter Laborwert ist noch kein Beweis für mehr Energie, bessere Funktion oder längeres Leben. Drittens, passt das zu meinem Alter, meinem Ziel und meinem Ausgangszustand? Genau dort entscheidet sich, ob ein Claim hilfreich ist oder nur gut klingt. Du musst nicht jeden Claim zerlegen. Du brauchst nur genug Filter, damit nicht jeder Claim dein Verhalten steuert. Was du aus dem nächsten Gesundheitsclaim mitnehmen kannst. Wenn morgen die nächste Schlagzeile auftaucht, musst du nicht sofort dein Abendessen, deinen Supplement-Stack oder deine Proteinzufuhr ändern. Prüfe zuerst, was tatsächlich untersucht wurde und ob die Bedingungen zu deinem Alltag passen. Bei den Kohlenhydraten veränderten Timing und Menge die Aussage. Bei Melatonin waren es Indikation, Einnahmedauer und Produktqualität. Beim Protein entschieden Alter, Quelle und Ziel. Das Muster ist immer dasselbe. Ein Befund wird irreführend, sobald seine Bedingungen verschwinden. Robuste Grundlagen bleiben deshalb wertvoller als hektisches Feintuning. Ein stabiler Schlafrhythmus. Regelmäßige Bewegung. Ausreichend Protein. Ein hoher Anteil wenig verarbeiteter Lebensmittel. Ein vernünftiger Umgang mit Alkohol. Diese Dinge tragen mehr als jede neue Schlagzeile. 80% konstant schlägt 100% selten. Eine gute Gesundheitsregel nennt ihre Bedingungen. Fehlen sie, ist sie meistens nur eine Schlagzeile. Nicht jede neue Aussage braucht eine neue Entscheidung. Wissenschaft wird nicht schwächer, weil sie differenziert. Sie wird brauchbarer. Du brauchst keinen Sieger zwischen 2 Podcasts. Du musst wissen, welche Frage eine Studie beantworten kann und ob diese Antwort zu deiner Situation passt. Bevor du dein Verhalten änderst, reichen oft 4 Fragen. Was wurde untersucht? Wie groß war der Effekt? Für wen galt er? Und passt das zu meinem Alltag? Manchmal folgt daraus eine klare Veränderung. Manchmal reicht es, das Fundament stabil zu halten und bessere Daten abzuwarten. Beides ist eine vernünftige Entscheidung. Du brauchst nicht für jeden Claim eine Meinung. Du brauchst einen Filter. Dieser Artikel dient der wissenschaftlichen Einordnung und allgemeinen Gesundheitskommunikation. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Wer gesundheitliche Beschwerden hat oder regelmäßig Medikamente oder Hormone einnimmt, sollte eine ärztliche Fachperson aufsuchen. Die Studien und Quellen findest du unter dem Artikel.